Gut, dann starten wir aber jetzt einfach in der Sache los. Wir haben die letzte Theoriesitzung heute zum Thema Konstruktivismus. Und wie immer stehen die wesentlichen Fragen am Anfang da. Worin besteht der Kern? Das sollten Sie nachher sagen können. Hauptannahmen, Hauptargumente der Konstruktivisten. Das lernen wir, gehen wir jetzt alles, ich sag mal mehrfach, drehen wir das durch. Und dann sollten Sie wirklich sagen können, was unterscheidet den Konstruktivismus vom Rationalismus. Ja, weil das ist der wesentliche Gegenspieler. Also die Gegenspieler sind auch Liberalismus und Realismus in der jeweiligen Neoform. Aber der Rationalismus ist eigentlich sozusagen das eigentliche Unterscheidungskriterium. Wie immer haben wir auch da eine weit zurückliegende Strecke, also das entwickelt sich, das entsteht nicht plötzlich, zack, 1990, sondern das entwickelt sich auf der Basis älterer Theorien. Der SIB-Konstruktivismus gibt es denn tatsächlich erst seit den 90er Jahren. Die philosophischen Vorläufer sind vor allem im sogenannten Idealismus zu suchen, also dem philosophischen Idealismus. Das kommt dann gleich im Einzelnen ein bisschen. Und wir haben aber den Idealismus als eine IB-Theorie auch in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, also im Grunde nach der Gründung des Völkerbundes, nach dem Ersten Weltkrieg, waren wir relativ optimistisch. Kommt. Ja, danke schön. Waren wir relativ optimistisch in der Vorstellung, dass es jetzt irgendwie zu einer Einigung der Völker kommen könnte und dass die kriegerischen Auseinandersetzungen vermieden werden können durch internationale Institutionen. Und das war eben dann die Theorie des Idealismus. Das kann man als Vorläufer der verschiedenen Liberalismen betrachten, aber eben auch als Vorläufer des Konstruktivismus. Historisch-philosophisch muss man im Grunde verschiedene Idealismen unterscheiden. Den sogenannten normativen Idealismus oder auch ethischen Idealismus. Hier geht es um ein Sollen, also normative Ansätze, die sagen, bestimmte Idealvorstellungen sollen erreicht werden, können erreicht werden. Dann gibt es den ontologischen Idealismus, der praktisch ein Gegenspieler ist zum ontologischen Realismus. Und die Idee beim ontologischen Idealismus ist, dass die eigentliche Realität nicht materiell ist, sondern dass sie ideell ist. Also die Ideen sind die eigentliche Realität. Und wenn Sie sich in der politischen Theorie schon ein bisschen umgetan haben, dann wissen Sie, das ist vor allen Dingen ein Konstrukt, das bei Platon schon vorkommt, die platonische Idee. Alles besteht nur aus Ideen. Und das ist eigentlich dann auf die Spitze getrieben worden im sogenannten deutschen Idealismus. Dafür stehen vor allen Dingen Hegel und Kant. Und Hegel hat also wirklich diese Behauptung gemacht, es besteht eigentlich alles nur aus Ideen. Wir können gar nicht wissen, ob es außerhalb unserer Ideen eine Realität gibt. Das ist alles ein großer gemeinsamer Weltgeist. Man kann auch sagen, wir bilden uns überhaupt alles nur ein. Schwer nachzuvollziehen, dieser ontologische Idealismus, aber das gibt es als eine erkenntnistheoretische Position, gab es lange, heutzutage wird eigentlich keiner mehr das in dieser Schärfe verteidigen. Was man eher dann schon findet, ist ein sogenannter erkenntnistheoretischer Idealismus, also der bezieht sich nicht aufs Sein, sondern aufs Erkennen. Die Gegenposition dazu ist der erkenntnistheoretische Realismus, oder eben auch der Materialismus. Und ein erkenntnistheoretischer Idealismus, der besagt uns, es gibt zwar eine Realität, aber es gibt kein objektives Erkennen dieser Realität. Also wir haben Schwierigkeiten, im Grunde objektiv die Realität zu erkennen, es gibt sie. Hegel würde sagen, es gibt sie gar nicht. Platon hätte nicht gesagt, es gibt sie nicht, aber er hat einfach gesagt, das Eigentliche sind die Ideen der Dinge und nicht die anfassbaren Dinge. Jetzt so ein erkenntnistheoretischer Idealismus im Sinne von, es gibt die Realität, aber wir können sie nicht objektiv erkennen, das ist eine Position, die hat durchaus was für sich. Wenn man jetzt ganz einfach biologisch runtergeht, dann ist natürlich das Erkennen von Dingen ist gekoppelt an einen Wahrnehmungsapparat. Und wie Sie vielleicht ein bisschen wissen aus der Biologie, sind die Wahrnehmungsapparate verschiedener Wesen auch verschieden gebaut. Also wir nehmen als Menschen, nehmen wir anders wahr als verschiedene Tiere, ja, ganz, ganz andere Apparate. Also wir können sozusagen nicht das hören, was die Fledermaus hört und der Hund sieht aber nur schwarz-weiß und wir sehen farbig und so weiter. Ja. Und wir können natürlich auch davon ausgehen, dass auch zwischen den Menschen sozusagen kleine Unterschiede bestehen, ja, in dem, was sie physisch wahrnehmen. Jetzt geht es aber natürlich weiter, ja, die Wahrnehmung verläuft ja sozusagen neurologisch, ja, das läuft alles übers Gehirn und das Gehirn ist von vielen anderen beeinflusst und ich bewege mich jetzt in Gebiete, von denen ich gar nichts verstehe, bewege mich lieber nicht weiter da rein, aber wir können im Prinzip natürlich auch davon ausgehen, dass es da auch eine Varianz gibt im Erkennen. Und das ist ein Punkt, der beim Konstruktivismus dann eine große Rolle spielt. Also diese Frage, was können wir eigentlich erkennen und wodurch wird es beeinflusst, außerhalb des Wahrnehmungsapparates dann. Der philosophische Konstruktivismus ist eben tatsächlich ein erkenntnistheoretischer Ansatz. Er sagt, ein erkannter Gegenstand wird vom Betrachter selbst im Erkenntnisprozess konstruiert. Also der besteht gewissermaßen, besteht zwar irgendwie auch dieses Pult hier außerhalb meiner Wahrnehmung, aber wie ich es nun genau wahrnehme und wie ich vor allen Dingen dann soziale Fakten wahrnehme, das konstruiere ich selbst eben über meinen neurologischen Apparat im Erkenntnisprozess. Dann gibt es die Radikalen, die sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, objektive Realität zu erkennen. Auf so einen Standpunkt kann man sich stellen. Man kann sagen, alles ist nur Konvention. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wahrscheinlich übereinstimmend der Meinung sind, dass dieses Stück Holz hier rot lackiert ist, ja, und sie sitzen alle auf so roten Stühlen, dann kann man gar nicht wirklich wissen, ob wir eigentlich alle das Gleiche sehen. Ja? Wir haben nur gelernt, dass wir das, was wir da sehen, dass wir das rot nennen. Ja? Also man kann das sozusagen auf eine Konvention zurückführen, dass wir das rot nennen. Wir wissen, da passiert irgendwas, also da ist ein Gegenstand, der hat eine bestimmte Oberfläche, die reflektiert Licht und wenn sie Licht in bestimmten Frequenzen reflektiert, dann haben wir eben gelernt von Kind auf, okay, wenn das für mich so aussieht, dann sagen die anderen dazu rot, dann sage ich auch dazu rot. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also das ist etwas, wir können es nicht wirklich wissen. Ja? Ich weiß nicht, wie dieser rote Stuhl in Ihrem Kopf oder diese Klappstühlchen da, wie die in Ihrem Kopf aussehen. Aber was wir sagen können ist, wir haben das alle irgendwie so ähnlich gelernt, ja? Wir können uns darauf einigen, dass das hier rote Klappstühle sind, ja, dass die rot sind. Ja. Das heißt also, für uns ist es intersubjektiv zwischen den Subjekten möglich, die Gegenstände der Realität zu erkennen und ebenso auch zu benennen. Das ist, was die meisten Konstruktivisten heutzutage sagen würden, es gibt eine intersubjektive Erkennbarkeit. Jetzt ist es natürlich bei so Dingen wie Rot und Stuhl und Klappstuhl und so ist es relativ leicht, sich darauf zu einigen. Ob ein Nahrungsmittel als eklig empfunden wird oder als gut, ja, ist sehr stark kulturell bestimmt. Und ob wir an bestimmte Normen glauben und uns danach halten, ist auch sehr stark durch die Sozialisation bestimmt. Und das ist das, was die Konstruktivisten eigentlich im Kopf haben. Bis zu den 80er Jahren, also ich habe gesagt, es gab diese Phase in den IB mit dem Idealismus, aber dann danach, nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre, haben wir IB-Theorien, die sich auf Materialismus, also einen ontologischen Realismus stützen und auch auf einen Individualismus. Und das tun unsere beiden Theorien, die wir jetzt am Schluss kennengelernt haben, der Neorealismus und der Neoliberalismus, die tun das. Die glauben sozusagen an die objektive Erkennbarkeit. Und die glauben ans Individuum oder sie fangen an, mit dem Individuum zu argumentieren. Und jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges ist auf einmal so diese Stimmung da, es könnte auch anders sein und wir kriegen dann das konstruktivistische Argument, und zwar im Wesentlichen von Alexander Wendt, mit dem wir uns heute auch beschäftigen werden. Es gibt dann eine Menge sogenannter kritischer, reflexiver, soziologischer und anderer Ansätze, die sich mit den IB beschäftigen und die jetzt nicht nur auf das Individuum, auf die objektiv erkennbare Realität gucken, sondern die sich mit Ideen beschäftigen und mit Identitäten und normativen Strukturen. Also normative Strukturen haben eigentlich, wir haben schon normative Begriffe gehabt wie Frieden, Demokratie, aber sie haben eigentlich sozusagen sind mit Skepsis behandelt worden in den Theorien, die wir bisher angeguckt haben. Im Institutionalismus sind sie am stärksten vorhanden. Also Konstruktivismus, Wissen, Idee und soziale Realitätskonstruktion. Also die Idee, dass wir durch Konvention in unserer sozialen Umgebung erlernen, was Realität ist, wie wir sie erkennen und wie wir sie wahrnehmen. Also wir konstruieren sie sozial. Nicht vielleicht auch als Individuum, neurologisch, aber in erster Linie konstruieren wir sie sozial. Dann ist die Behauptung, Identitätsbildung von Individuen oder Staaten erfolgt immer in der Auseinandersetzung mit dem anderen. Das heißt also, es geht nicht nur um mich, um meinen Nutzen, meinen absoluten oder relativen Gewinn, was wir bisher hatten, sondern es geht immer um die Absetzung zum anderen und es geht auch darum, wie der andere mit mir interagiert. Das haben wir zwar auch gehabt in diesen ganzen Dilemmaspielen, da geht es auch um Interaktion, aber da wurden Voraussetzungen gemacht, dass jeder Einzelne im Prinzip seinen Nutzen maximiert. Das wird hier nicht mehr gemacht, da kommen wir gleich dazu. Neben materiellen Dingen gibt es auch Kultur und die Kultur gibt es schon in der Anarchie und die Kultur beeinflusst eben dann die Interaktionen. Normen und Werte spielen eine große Rolle und dann die sogenannte Reflexivität. Die Anarchie wird durch strukturelle Faktoren nicht determiniert. Man kann jede Situation auch ändern. Also die anderen Theorien, insbesondere der Realismus, die haben immer gesagt, okay, das ist die anarchische Situation und da sind wir in gewisser Weise dem anderen ausgeliefert und da müssen wir nach Sicherheit und nach Macht streben, weil wir ja den anderen ausgeliefert sind. Und hier ist die Idee, okay, das gibt es zwar, aber man kann es auch ändern in der Auseinandersetzung mit anderen. Wie das ein bisschen konkreter ausschaut, das kommt jetzt in den folgenden Sitzungen. Hier schon mal der erste Ausblick. Das Wesentliche, also Wendt hat diesen Artikel geschrieben, den Sie auch gelesen haben für heute, ein auch ziemlich langer und ein echter Theorieartikel, muss man sagen. Und er hat dann ein Buch geschrieben, ist 1999 dann erschienen. Und in diesem Buch unterscheidet er drei Kulturen, die es in der Anarchie gibt. Das finden Sie auch in dem Aufsatz, aber es ist wesentlich dann, dieses Buch ist sozusagen das große Werk, mit dem er dann bekannt wird. Und er sagt, in der Anarchie haben die Staaten drei verschiedene Rollen oder können sie annehmen. Sie können sich als Feinde verhalten, also im hobbesianischen Sinne sich bedroht sehen, zur Selbsthilfe greifen, Überleben als das wesentliche Ziel sehen und nach Macht und Sicherheit streben. Das wäre der Realismus. Das ist die Annahme des Realismus. Die Realisten sagen, so geht es in der Anarchie zu, so muss es zugehen und darum werden die Staaten immer nach Macht und Sicherheit streben. Dann sagt er, es gibt aber andere Möglichkeiten, auch sich miteinander zu verhalten in der Anarchie, nämlich man kann sich als Rivalen begegnen. Das ist der Locke'sche Ansatz. Und der Locke'sche Ansatz, der führte uns ja in den Liberalismus. Und hier werden zumindest bestimmte Basisrechte von Menschen und Staaten anerkannt, Leben und Freiheit und eben dann die gegenseitige Anerkennung der Souveränität von Staaten. Das haben wir in dieser Rivalitätssituation, eine Basis, auf der wir uns anerkennen. Aber dann stehen die Staaten im Wettbewerb um Ressourcen, und vielleicht auch im Wettbewerb um Sicherheit, aber es gibt nicht eine Art notwendiges Dominanzstreben einzelner Staaten, so wie es beim Realismus angelegt ist, der sich auf Hobbes bezieht. Also Rivalen. Rivalen, eine bestimmte Anerkennung, ein bestimmter Respekt, ich gehe nicht in dein Territorium und so weiter. Und dann schließlich, der nächste Schritt ist, die Staaten können sich ja auch als Freunde begegnen. Also das ist der kantianische Ansatz. Wir lösen Konflikte friedlich, wir schaffen Demokratien, wir formen solidarische Sicherheitsgemeinschaften. Also man könnte sich auch als Freund begegnen. Das sieht er, alles ist in der Anarchie möglich. Und sein weiteres Argument ist dann eben, wird es auch wirklich dazu kommen oder unter welchen Bedingungen kommt es dazu? Hauptargument ist bei ihm immer, ja, es gibt die Anarchie, aber es ist nicht die Anarchie alleine, die uns in ein bestimmtes Verhalten treibt, sondern man muss Zusatzannahmen machen. Und zum Beispiel bei den Feinden macht man eben die Zusatzannahme, dass wir uns potenziell immer gegenseitig in unserem Überleben bedrohen. Also macht man eine Annahme eigentlich über das Verhalten der Menschen. Also zunächst mal, der Konstruktivismus ist nicht materialistisch, ist kein ontologischer Realismus, sondern er geht von dieser konstruierten und dadurch eben auch konstruierbaren und beeinflussbaren Realität aus. Sozial beeinflussbar. Und zweitens macht der Konstruktivismus noch was anderes. Er startet bei seiner Analyse eben nicht vom Individuum. Wenn man sich jetzt zum Rational Choice abgrenzt, dann macht der Konstruktivismus eben das, indem er methodisch anders startet. Rational Choice startet immer beim Individuum in der Analyse. Das ist der sogenannte methodologische Individualismus. Wir analysieren ein Individuum. Wir sagen in der Ökonomie, okay, da gibt es einen Konsumenten, da gibt es einen Produzenten und die streben nach Nutzenmaximierung und dann haben sie bestimmte Constraints und dann führt das in bestimmte Handlungen. Also man fängt an mit dem Individuum, aggregiert es dann, zum Beispiel in der Ökonomie über Märkte, aber zum Beispiel in der Politikwissenschaft oder in der Politik haben wir dann Wahlen. Und dann reden wir darüber, wie wird eigentlich die Einzelmeinung über Wahlen aggregiert. Da haben wir Aggregationsfaktoren. Aber wir tun immer, wir fangen beim Individuum an und leiten ein gesellschaftliches Aggregat ab. Das ist der methodologische Individualismus. Sie gehen im Grunde, es geht um den Mikro-Makro-Link. Ja, Sie kennen wahrscheinlich schon die Badewanne von Coleman, ja, die Coleman'sche Badewanne. Da gehen Sie im Grunde als methodologischer Individualist unten beim Individuum los und schauen dann, was kommt oben auf der Makroebene raus. Im Konstruktivismus ist der Ansatz andersrum. Das nennt man methodologischen Kollektivismus oder manchmal noch, aber früher bestimmt als Holismus bezeichnet. Wir fangen bei der Gesellschaft an. Also die Idee ist hier, es sind eigentlich die sozialen Normen, die das Individuum so stark beeinflussen, dass man nicht sagen kann, wir starten jetzt beim Individuum, das Individuum ist völlig autonom, autark und hat eben irgendwelche Nutzenvorstellungen und wird dann eben eingeschränkt von der Umgebung und dann handelt es und dann aggregieren sich die vielen Handlungen zu einem gesellschaftlichen Ergebnis. Nein, sondern das Individuum ist eigentlich nicht so unabhängig, sondern es wird bereits durch die sozialen Normen, die es so gibt, mitbestimmt. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen determiniert, ja, aber es wird sehr stark bestimmt. Und wenn Sie einfach in Ihr eigenes praktisches Leben denken, dann wissen Sie natürlich, ja, dass viele ihrer Präferenzen, ihrer Interessen, dass die nicht nur aus Ihnen kommen, sondern dass es was mit Ihrer Familie zu tun hat oder mit Ihrer sonstigen sozialen Umgebung. Also eigentlich wissen wir als Soziologen ganz besonders, dass das Ganze wie in der Badewanne auch ein schöner Kreislauf ist. Also es ist eigentlich alles da. Konstruktivisten fangen oben an, sagen, die Normen sind zuerst da, das Individuum kommt danach und die Rationalisten fangen beim Individuum an. Das zweite Merkmal, wodurch sich der Konstruktivismus unterscheidet von den Rational-Choice-Theorien ist, es ist eben kein Rationalismus. Der Rationalist geht immer davon aus, wir haben eine Art Homo economicus, zweckrationales Handeln, nutzenorientiertes Handeln und eine sogenannte Logic of Consequentialism, ja, das ist der Terminus, der geprägt worden ist, die Logik des Konsequentialismus. Ich beurteile meine potenziellen Handlungen nach den Konsequenzen, die sie für mich haben. Ja, das ist der rationale oder Rational Choice Ansatz, Homo economicus. Die Soziologen haben immer schon ein anderes Menschenbild gepflegt oder viele davon, nicht keineswegs alle, ja, den sogenannten Homo Soziologicus. Und der Homo Soziologicus, der handelt normorientiert. Also die sozialen Normen sind da und ich messe mein Verhalten nicht an den persönlichen Konsequenzen, die es für mich hat, sondern ich messe mein Verhalten daran, ob es eigentlich normadäquat ist. Erfolgt der Logik der Angemessenheit. Ist mein Verhalten angemessen? Passt es zu den Regeln, die wir uns gegeben haben? Konstruktivismus unterscheidet das dann ein bisschen. Habituelles Handeln, also etwas, was einem schon quasi in Fleisch und Blut übergegangen ist, ja, und was mit bestimmten Rollen, die wir spielen, verbunden ist, da muss man in einer bestimmten Weise handeln und das machen wir einfach, das ist relativ wenig reflektiert. Normatives oder wertrationales Handeln, das heißt, hier überlege ich mir wirklich, soll ich mich an eine bestimmte Norm handeln? Wir wissen, dass die Norm gilt und verhalte ich mich dann danach, ja, also ich orientiere mich an den sozialen Normen, die es so gibt, ja, zum Beispiel komme ich in die Vorlesung oder komme ich nicht, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Gruppennorm sich bildet. Ja. Ich versuche natürlich auch als Normsetzer hier aktiv zu sein und normmächtiger würde man sagen und zu sagen, das ist die Norm, kommen Sie hier in die Vorlesung. Ob ich damit erfolgreich bin, hängt eben eher davon ab, ob Sie das akzeptieren als eine Norm. Und wenn es allgemein akzeptiert ist, dann ist es schon schwieriger für Sie abzuweichen, weil Sie vielleicht dann von den anderen komisch angeguckt werden. Ist hier, glaube ich, nicht der Fall bei dem Beispiel, das ich gemacht habe. Aber es gibt eben solche Beispiele. Wie verhält man sich? Und der dritte Typ ist das sogenannte kommunikative Handeln. Da komme ich später nochmal kurz drauf zurück. Kommunikatives, verständigungsorientiertes Handeln. Das heißt, dass ich mich mit anderen verständige, was ist das richtige Handeln in diesem Fall. Und daraus ist ja eine ganze philosophische Politiktheorie entstanden, die sogenannte deliberative Demokratietheorie. Die basiert auf der Idee eines kommunikativen Handelns. Wir sprechen mit den anderen, wir bringen Argumente, wir überzeugen uns gegenseitig von der Richtigkeit des Tuns und dann tun wir es eben auch. Das ist also der Homo Soziologicus. Ideen sind strukturelle Faktoren, also Ideen oder eben ideale Ziele, wie zum Beispiel die Idee der Demokratie oder auf der anderen Seite die Idee der Souveränität. Und was man dann anschaut im Konstruktivismus ist, wie verhalten sich eigentlich materielle Strukturen und Ideestrukturen, also ideelle Strukturen, und wie interpretieren die Akteure dann die materielle Realität, weil sie die Realität über Interpretation ja erst konstruieren, das konstruktivistische Ding. Sie produzieren Strukturen durch die Interaktion und die Strukturen, und dann schließen sie eben so den Kreis, die Strukturen produzieren dann eben wieder Akteure, weil auch die Akteure, wie zum Beispiel Staaten, nicht notwendig so sind. Sie mögen sich als Feind verhalten, aber sie könnten sich auch als Freund verhalten. Also auch Akteure sozusagen können verändert werden in ihrem Verhalten. Abhängig, wie wir interpretieren und konstruieren, ist natürlich das vorhandene Wissen, also Wissen, das geschaffen wird, zum Beispiel durch Wissenschaft, verändert natürlich immer wieder soziale Realitätskonstruktion. Normative Strukturen wirken auf die Identitäten ein. Identität heißt eben für den Akteur, sozusagen, welche Eigenschaften schreibt er sich zu, dieser Akteur, und aus diesen Identitäten, man könnte auch sagen Rollen, aus diesen Rollen erwachsen dann eben auch konkrete Interessen von Akteuren, also Staaten in unserem Kontext. Und soziale Fakten entstehen aus der Übereinstimmung der Menschen. Ich habe Ihnen vorhin dieses ganz einfache Beispiel mit dem Rot gemacht. Es entsteht aus der Übereinstimmung der Menschen. Und im Konstruktivismus entsteht es eben durch kommunikatives Handeln, entsteht Übereinstimmung. Und das führt dann eben dazu, dass wir an bestimmte Normen glauben, dass Normen sozusagen einen faktiven Charakter auch bekommen. Beispiele hier, Souveränität hatte ich gerade schon, ist ein soziales Konstrukt, die Idee des souveränen Staates. Menschenrechte ist auch ein soziales Konstrukt. Das sieht in einer bestimmten Zeit, hat es auch bestimmte Ausformungen, aber es verändert sich natürlich. Menschenrechte ist ein eher moderner Begriff, Souveränität ist ein viel älterer Begriff. Menschenrechte können sich aber verändern. Also was man als Menschenrechte, was man unter Menschenrechten versteht, wird in 200 Jahren anders aussehen, als es heute für uns aussieht. Die Bedeutung sozialer Realität kann sich eben wandeln. Sie kann aktiv geändert werden. Das ist wieder dieses Reflexive. Und wir haben, das ist der letzte Punkt hier, die sogenannte Denaturalisierung. Wir können sozusagen im Prinzip auch alles immer wieder in Frage stellen. Also alles, von dem man denkt, ja, das ist natürlich so, Es ist eben nicht natürlich so, sondern wir können es in Frage stellen. Wir können es kritisieren. Wir müssen nicht einfach irgendetwas wie das Streben nach Überleben oder das Streben nach Macht als einen unabänderlichen Fakt hinnehmen. Wir können es kritisieren. Das ist sind so die wesentlichen Positionen. Ich habe Ihnen hier noch dazu geschrieben, es gibt bei denen zwei Arten von sozialen Regeln, konstitutive Regeln, mit denen man irgendetwas zunächst mal erst schafft, ja, und regulative Regeln, die bestehende Aktivitäten steuern. Also wenn Sie zum Beispiel Märkte regulieren, ja, und sozialpolitisch eingreifen oder umweltpolitisch eingreifen, dann regulieren Sie. Ja. Konstitutive Regeln wäre eher zum Beispiel dann das Schaffen von Organisationen, ja, aber eben auch das Schaffen von solchen Begriffen wie Menschenrecht. Ja. Das konstituiert zunächst mal erst etwas. Ich gebe jetzt noch so ein paar, es gibt so ein paar Gebiete, in denen die konstruktivistische IB besonders aktiv war, seit den 1990er Jahren, das ist ja keine sehr lange Zeit, also 25 bis 30 Jahre, ist der Konstruktivismus als IB-Theorie vorhanden und forscht. Und ein wesentlicher Gegenstand sind ja Normen beim Konstruktivismus, weil sie sagen, okay, die Normen sind eigentlich zuerst da und bestimmen das Verhalten. Und da gibt es zum Beispiel relativ wichtig diese Theorie zu den Normkaskaden, Lebenszyklus von Normen. Da verknüpfen sich Namen wie Finnemore und Sicking damit, aber auch Thomas Risse, die sich mit Normen beschäftigt haben als Gegenstand, Normen in den internationalen Beziehungen. Und hier ist einfach so die Idee, zunächst mal Normunternehmer überzeugen erstmal bestimmte Organisationen, dass Normen verändert werden müssen. Die Normen werden dann in Recht umgesetzt, also von sozialen Normen in Recht umgesetzt, internationale Regeln und Institutionen. Dann schließen sich neue Staaten an, treten solchen Institutionen bei oder treten Verträgen bei. Da kommt es auf diese Weise zu einer sogenannten Normkaskade und bestimmte Normen werden von anderen dann auch imitiert und die Normen diffundieren durch die Welt. Da haben sich diese Forscher haben sich dann eben beschäftigt damit, wie zum Beispiel die Menschenrechtsnormen sich so in der Welt ausgebreitet haben. Und man hat natürlich auch in den 90er Jahren, dritte Welle der Demokratisierung, hat man eben auch gedacht, ja, jetzt breitet sich die Demokratie überall hin aus. Also es ist das überzeugendste Modell, es wird imitiert von den anderen und dann haben wir so eine Demokratiediffusion oder eben Menschenrechtsdiffusion oder. Und dann die letzte Phase ist die Norm internal, das muss Internalisierung heißen, ja. Nicht Internationalisierung, ist mir, weiß ich nicht, wie lange das schon da steht, ohne dass ich sehe, jetzt sehe ich es. Norminternalisierung, das ist die letzte Stufe. Normen werden als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Ich habe sie sozusagen internalisiert. In dieser Forschungsrichtung wurden dann relativ viele solche Diffusionsstudien gemacht. Man guckt, wie bestimmte Normen, aber dann eben auch einzelne Politiken, Regeln, wie die sich über die Welt ausbreiten. Das ist mit quantitativer Forschung gemacht worden, aber eben auch mit qualitativer Forschung. Diffusionsstudien haben dann auch Nicht-Konstruktivisten übernommen, also das ist mittlerweile ein relativ breites Forschungsgebiet, das begann so Mitte der 2000er Jahre und dann hat man in den folgenden 15 Jahren irgendwie 1000 oder 1500 verschiedene Diffusionsstudien gemacht in den IB. oder in der Komparatistik. Das ist aus dem Konstruktivismus eigentlich herausgewachsen, diese Idee der Diffusion. Dann kommunikatives Handeln ist auch ein wesentliches Element beim Konstruktivismus. Und also Stichwort Deliberation, deliberative Demokratie hatte ich schon gebracht. Hier ist dann wieder der Bezug zu den Normen und zur Sozialisation, es gelingt durch Argumentieren und Überzeugen. Also wenn diese Normunternehmer erstmal versuchen, Normen irgendwie im internationalen System zu verhandeln, das sind eben typischerweise NGOs, aber es können auch einzelne Staaten sein oder einzelne Politiker sein, dann müssen sie versuchen zu argumentieren und die anderen von der Gültigkeit dieser Norm überzeugen. Und diese Idee mit dem Argumentieren und Überzeugen baut auf Jürgen Habermas auf der sogenannten Theorie des kommunikativen Handelns oder auch der Diskursethik. Die Grundtheorie hier ist, wenn wir politische Entscheidungen treffen, dann sollten wir sie idealerweise im Konsens treffen. Wir sollten sie so treffen, dass wir darin übereinstimmen, dass das die richtige Lösung ist. Und wie erreichen wir diese Übereinstimmung? Im Diskurs. Und der Diskurs heißt, wir argumentieren miteinander. Also das ist ein reines, anders als am Markt, wo wir eigentlich ein Ergebnis erreichen, in dem jeder Einzelne handelt, ja, und der Preis reguliert das irgendwie oder andere Marktmerkmale regulieren das in ein Ergebnis rein. Es ist auch anders als in der Politik, wo wir sehr, sehr viel über Abstimmung machen, wo die Mehrheit zählt. Bei der Deliberation geht es nicht um die Mehrheit, sondern es geht darum, dass durch Argumentation die richtige Lösung gefunden wird. Ist eine etwas verkürzte Darstellung. Habermas nennt dann eben auch die Bedingungen, wann kann das gelingen, wenn man in der sogenannten idealen Sprechsituation den Diskurs führt. Machtfreiheit, Aufrichtigkeit, Unparteilichkeit, das sind die wesentlichen Merkmale der idealen Sprechsituation. Und da kann man jetzt dann natürlich von außen sagen, wann sind wir schon jemals alle gleich? Also wann haben wir Machtfreiheit, wenn wir uns unterhalten? Ja. Wann sind die Menschen wirklich ehrlich und woher kann ich das eigentlich wissen? Ja, also Aufrichtigkeit, Authentizität wird verlangt von Habermas. Und dann Unparteilichkeit, also ich muss mir überlegen, ob etwas richtig ist, ganz unabhängig davon, ob es meinen Interessen entspricht oder nicht. Das ist eine ganz hohe Anforderung an diese Sprechsituation. Thomas Risse hat diese Habermaschen Ideen dann ins internationale System gebracht, 2000, in einem Artikel in International Organization, Let's Argue, also lasset uns argumentieren. Und so kommen wir zu Lösungen. Es passt ein bisschen in die Zeit, also die Zeit nach dem Kalten Krieg, die Zeit, in der ein großer Optimismus vorhanden war. Was auch in die Zeit gehört, ist eine Globalisierungsdiskussion und deswegen haben die Konstruktivisten sich auch immer ganz stark mit Globalisierungsfragen beschäftigt. Also globale Veränderungen schauen die sich an. Was ändert sich im globalen System? Werden die Staaten zum Beispiel homogener? Konvergieren sie auf bestimmte politische Systeme zu? Internationalisiert sich die Gesellschaft? Also haben wir mehr transnationale Beziehungen, nicht Beziehungen zwischen den Staatenführern, nicht die politischen, nicht die Regierungsbeziehungen, sondern unterhalb haben wir mehr transnationale Beziehungen. Und das ist ja auch in der Tat alles auch angewachsen in den letzten 30 Jahren. Gibt es sowas wie eine internationale Sozialisation durch eben entsprechende Normdiffusion? Und dann, vorhin von mir schon ein bisschen ausführlicher besprochen, die Diffusionstheorie. Und da gab es eine Reihe von eben soziologischen Ansätzen, John Mayer mit der Idee der Weltgesellschaft, Paul und Di Macho, die gesagt haben, also es passieren überall es werden überall ähnliche Strukturen entwickelt. Also es geht alles so ein bisschen in die Richtung, alles konvergiert. Und die Triebkräfte da drin sind, man lernt vom Modell des anderen, also man sieht, wie machen es die anderen, eine bestimmte Policy, eine bestimmte Verfassung oder so und übernimmt das dann. Es ist aber nicht nur das Lernen und die Imitation, sondern es ist manchmal auch äußerer Druck. Also wenn zum Beispiel im Rahmen von Verschuldungskrisen dann eben über die internationalen Finanzinstitutionen Kredite vergeben werden an Entwicklungsländer, dann kommen die oft mit sogenannten Konditionalitäten. Also ihr müsst dann Good Governance machen oder es sind Demokratienormen und so weiter. Also es gibt eben auch sozusagen da doch Druck aus dem internationalen System, der dann dazu führt, so hier die Idee, dass die Staaten ähnlicher werden. Und es gibt auch bestimmte Anreize. Ja, wenn ich in der EU Mitglied sein will, dann muss ich mich eben in einer bestimmten Weise verhalten. Also ich muss demokratisch sein. Ja, das ist sozusagen ein Grundkriterium, damit ich Mitglied werden kann. Also das sind so nicht nur das reine freiwillige Lernen, sondern es gibt eben auch Druck und Anreize in diesen Diffusionsstudien. So, damit wären wir jetzt bei Wendt. Von der Medientechnik ist niemand gekommen. Ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Wir schauen uns Alexander Wendts, also das, was ich vorhin zitiert hatte, die drei Kulturen der Anarchie, das stammt aus diesem Buch Social Theory of International Politics von 1999. Wir schauen uns dann einen früheren Artikel in International Organization an. Und jetzt hat er was Neues publiziert, was Sie hier sehen, Quantum Mind and Social Science, Unifying Physical and Social Ontology. Also da macht er jetzt irgendwie nochmal einen ganz großen Wurf. Und dazu wollte ich eigentlich gerne ein Filmchen zeigen, aber ich fürchte, wir werden es wieder nicht so hinkriegen. Ich warte jetzt mal, bis Sie wieder bei mir sind. Vielen Dank. Also, der grenzt sich ja gegen diese beiden Theorien ab. Also muss er das nochmal wiederholen und ich glaube, es ist für Sie ganz gut zu lesen. Es ist wirklich ein schöner Text politischer Theorie, aber man muss sich Zeit dafür nehmen. Also das ist nichts, was man mal eben schnell durchlesen kann, allein schon von der Länge her. Ja, und da muss man schön mitdenken, aber das ist eben ein schöner Text, so ähnlich wie wenn Sie mal Hobbes oder Locke oder so lesen, aber in einer moderneren Sprache. Worum geht's? Um die soziale Konstruktion von Macht und Selbsthilfe in der Anarchie. Also wir haben Macht und Selbsthilfe kennengelernt, aber jetzt kommt eben Wendt und sagt, alles sozial konstruiert. Er kritisiert zunächst mal die Neorealisten und sagt, es ist nicht die Anarchie allein, es ist nicht die Ursache. Die Anarchie ist eine Strukturbedingung, eine Ermöglichungsbedingung, sagt er, für dieses Selbsthilfesystem und die Machtpolitik, aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache ist woanders, zum Beispiel Annahmen über die menschliche Natur. Also die strukturellen Ansätze im Realismus sagen ja, es ist nicht die menschliche Natur, sondern es sind diese Strukturen. Aber sie machen natürlich auch Annahmen über die menschliche Natur, nämlich solche über das Gewinnstreben und sogar über das relative Gewinnstreben. Die Struktur wird bestimmt durch Identitäten und Interessen, haben wir schon gehört. Aus der Anarchie folgt aber nicht logisch nach Wendt eine bestimmte Identitäts- und Interessenstruktur. Das heißt also, man muss nicht notwendig Machtdominanz anstreben. Ja, das ist nicht notwendig das einzige Interesse oder Ressourcenmaximierung. Ja. es geht auch anders. Das haben wir schon vorhin gehört mit diesen drei Kulturen. Akteure handeln gemäß der Bedeutung, die andere für sie haben. Sie behandeln Freunde anders als Feinde. Also er sagt dann auch natürlich ein bisschen was dazu, wann man Freund ist und wann man Feind ist, aber im Prinzip sagt er, gibt es diese Einstellungen und die können unterschiedlich sein, auch in der Anarchie. Und eben, den Satz hatten wir schon mal, die Identitäten der Akteure entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit dem Anderen. Also in Abgrenzung zu dem Anderen, aber auch in Reaktion auf das Verhalten der Anderen. Identitäten sind Rollen und Rollen bestimmen Interessen. Das können Sie auch beobachten, wenn Sie in die Politik gucken und Sie schauen sich einen Außenpolitiker an, dann agiert der anders. Wenn Sie einen Außenminister nehmen, dann agiert der als Außenminister anders, als er meinetwegen, nehmen wir doch mal Joschka Fischer, für Sie liegt es auch schon ein bisschen weit zurück wahrscheinlich, um sich daran zu erinnern, aber der hat sich natürlich als Oppositionspolitiker schon anders verhalten dann als Außenminister, weil auch die Rolle natürlich dann auch seine Interessen bestimmt und natürlich, weil die Rolle als Außenminister, die ist sehr stark eingeschränkt und auch reguliert, ja, da muss er das Land als Ganzes repräsentieren und so weiter. Also Rollen bestimmen dann auch die jeweiligen Interessen. Dann sagt er, es gibt ein Kontinuum von Sicherheitssystemen in der Anarchie, die sich aus den gegenseitigen Identifikationen, also die Identität in Abgrenzung mit anderen, als Feinde, Rivalen oder Freunde entwickeln. Also man kann Feind sein, man kann Rivale sein, man kann Freund sein, aber das ist jeweils eine Zweierbeziehung. Man ist dem anderen Feind oder dem anderen Freund. Gegenseitige Identifikation. Und die Feinde verhalten sich wettbewerblich, kompetitiv. Die Rivalen verhalten sich individualistisch, die wollen in erster Linie den eigenen Gewinn vergrößern. Ja? Und die Freunde verhalten sich kooperativ, so ist es dann gebaut. Ja? Und damit sind wir in den drei Kulturen der Anarchie, die für Wendt auch in der Anarchie denkbar sind. Es ist also nicht notwendig ein reines Selbsthilfesystem, diese ganzen Interessen und Identitäten entstehen aus der Interaktion und daher sind sie auch nicht nur vom Individuum, also vom einzelnen Staat geprägt, sondern sie sind auch von dem Staatensystem geprägt, wie der Homo Soziologicus von den sozialen Normen geprägt ist oder von seiner sozialen Umgebung geprägt ist. Und diese ganzen Interaktionen produzieren auch eine soziale Struktur in der internationalen Politik. Interaktion heißt Kommunikation, ich nehme den anderen wahr, ich signalisiere ihm etwas, bin ich Freund oder Feind zum Beispiel, der andere interpretiert und er antwortet. Aber die Interaktion läuft über Kommunikation und da kriegt man dann eben diesen Bogen im Konstruktivismus hin zum kommunikativen Handeln. Interpretationen schaffen dann auch Erwartungssicherheit, im Sinn von, ich interpretiere den anderen als Freund, also wird er sich in einer bestimmten Weise verhalten. Und das führt dann auf die Dauer eben in bestimmtes regelhaftes Verhalten. Also alles das, ja, ob ich den anderen jetzt bedrohe, als Feind sehe, Waffenarsenal aufbaue, abschrecke auf der einen Seite oder ob ich mich kooperativ und freundlich verhalte, ist alles sozial konstruiert und nicht natürlich gegeben. Was im Grunde im Realismus drinsteckt. Es ist so gegeben oder was bei Hobbes vor allem drinsteckt. Es sind nicht alle Räuber, sagt Wendt dann. je nachdem, wie kommuniziert wird, also je nach Signalen und ihrer Interpretation, kann man auch in der Anarchie kooperieren. Wenn es aber anders läuft und die Interaktion beginnt mit dem Räuber, also mit demjenigen, der sich kompetitiv, wettbewerblich, feindlich verhält, dann entsteht eben auch in der Anarchie eine Kultur der Feindschaft. Die Anarchie ermöglicht das. Die Anarchie verhindert das nicht, weil es ja niemanden gibt, der von oben in diese Feindschaft eingreifen könnte. Und wenn die sich sozusagen als Räuber begegnen, dann bleibt das ganze System eine Räuberkultur. Und natürlich ist es dann für Wendt jetzt interessant, wie verändere ich diese Räuberkultur? Also wie komme ich aus dieser Kultur, es kann auch eine andere sein, aber wenn es eine Räuberkultur ist, ist ja wichtig, wie komme ich da raus? Ja? Und dann beschäftigt er sich, während er sich die ganze Zeit zunächst mal mit der Anarchie selbst beschäftigt hat und was da möglich ist, beschäftigt er sich dann mit der Transformation aus der Anarchie raus, in der Annahme, ich habe jetzt in der Anarchie den schlechtestmöglichen Zustand, nämlich den Krieg aller gegen alle, also die Hobbes-Situation. Also was Wendt da präsentiert, das ist wirklich in der Tradition der klassischen Naturzustandstheorien. Also ich habe diesen Naturzustand, die Anarchie, ohne irgendeinen Staat drüber und jetzt schaue ich mal, was passiert da. Wie komme ich jetzt raus? Wie komme ich in die Kultur der Freundschaft, wenn ich in einer Kultur der Feindschaft bin? Und da sagt er also die Hindernisse zunächst mal, die gibt es tatsächlich. Eine Kultur der Selbsthilfe ist ein sozialer Fakt, an den die Akteure sich anpassen müssen. Und dann sagt er, zweitens haben die Akteure auch ein Eigeninteresse an der Aufrechterhaltung ihrer Rollenidentitäten, also sie ändern sich nicht so gern. Und sie sind eben möglicherweise gerne, haben diese Identität als ein Staat, der gerne dominant sein will im internationalen System oder ein Staat, der sich dadurch definiert, dass er militärisch stark ist oder dass er ökonomisch stark ist oder wie auch immer. Also es gibt ein Eigeninteresse und das sind Hindernisse. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, ich finde es an der Stelle sozusagen nicht ganz konsistent, weil er gleichzeitig immer die Annahme macht, diese Reflexivitäts- und Veränderbarkeitsannahme. Ja. Und dann kommt hier so eine Annahme rein, sozialer Fakt, an den die Akteure sich anpassen müssen. Da würde ich eben sagen, als guter Konstruktivist, nein, sie können das ja auch ändern. Aber er sagt ja auch nicht, dass es nicht überwindbar ist, er sagt nur, es ist ein Widerstand gegen die Transformation, aus diesen beiden Gründen. Und wie komme ich jetzt raus? Er sagt einerseits, wir haben ja schon in dem Souveränitätskonzept Normen. Also auch da, wenn die Realisten sagen, okay, die Souveränität der einzelnen Staaten, das ist sozusagen die Haupt- und Grundbedingung, dass die einzelnen Staaten souverän sind, das heißt auf ihrem Territorium machen können, was sie wollen und die anderen dürfen nicht intervenieren, das ist eigentlich schon eine Norm. Stimmt ja auch. Und diese implizierten Normen, die gibt es auch in der anarchischen Welt, also diese Souveränitätsidee. Und da kann man eigentlich schon eine Transformation aufsetzen. Wenn ich Sicherheit als ein Eigentumsrecht verstehe, also ich habe auch dieses territoriale Recht, ich habe das Recht auf das Territorium, der andere darf nicht intervenieren. Wenn diese Norm schon mal anerkannt ist, dann habe ich ein Eigentumsrecht als Staat an meinem Territorium, an meiner Bevölkerung und so weiter, an den Ressourcen, die es da drauf gibt. Und wenn ich das respektiere, dann kann eigentlich allein daraus schon Sicherheit erwachsen. Ja, wenn alle sich an diese Souveränitätsnorm halten würden, dann würde es ja gar keinen Krieg geben, nicht? Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Argument auch für Sie. Ja, wenn ich dieses Souveränitätskonzept ernst nehme, ist es ein normatives Konzept. Wenn alle sich dran halten würden, hätten wir kein Problem, brauchen wir auch keine Abrüstungsspirale oder so etwas, weil keiner wird übergriffig. Ja. Also wenn sie keiner angreift nachts auf der Straße und wenn keiner irgendwo was klaut, weil alle sich nach diesen Normen verhalten, ja, dann brauchen sie sich auch nicht mit irgendwelchen Waffen oder sie brauchen nicht wahnsinnig sich absichern gegen Diebstahl, Einbruch oder sonst was, ja, wenn jeder sich dran hält. Würde natürlich ein Realist sagen, ja, aber hält sich jeder dran und damit sind wir wieder bei den Annahmen über den Menschen, die wir da machen. Also der erste Ansatzpunkt war über die Souveränitätsnorm. Der zweite Ansatzpunkt ist, dass Kooperation auch unter Egoisten möglich ist. Und hier übernimmt Wendt dann das Argument von, also Taylor, den habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, der hat dieses das Prisoners-Dilemma im internationalen System in seiner unendlichen Wiederholung hat er ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Kooperation, basierend auf dem Prisoners-Dilemma. Und Axelrod, das hatten wir hier behandelt, also die Idee, grundsätzliche Idee, wiederholte Interaktion und der Schatten der Zukunft kann auch in die Kooperation führen. Also das Argument von den Liberalisten und Institutionalisten, das nimmt der einfach. Und jetzt fügt er noch hinzu, ja, aber Verhalten führt zu bestimmten Erwartungen, Identitäten und Interessen können sich auch verändern dadurch, auf Dauer können aus Feinden Freunde werden. Das ist das, was wir in Europa gelebt haben. Wir haben diese zwei Weltkriege gehabt in Europa und unter Beteiligung nicht europäischer Mächte, aber doch im Kern sozusagen aus Konflikten in Europa heraus. Und die EU hat im Wesentlichen ja eins geschaffen, Frieden in Europa. Ja. Also da sind wirklich aus Feinden Freunde geworden. Es ist jetzt zur Zeit im Kern ist es immer noch richtig, an den Rändern ist es inzwischen mit der EU, also mit den neuen Mitgliedstaaten, nicht mehr ganz so einfach. Aber einfach um ein Beispiel zu geben, natürlich kann sich auf lange Sicht so etwas verändern und natürlich gibt es diese Bündnisse. Und anschließend sein drittes Argument ist, das Ganze geht sehr langsam, also die Evolution der Kooperation, wie bei Axelrod, das ist ein ganz langsamer Prozess und es kann auch sein, dass es eben nicht klappt. Und wir haben uns Axelrod angeschaut und gesehen, okay, mit kooperativen Strategien, mit Tit for Tat, ist Kooperation möglich. Aber das reine spieltheoretische Ergebnis ist, auch bei endlos oft wiederholter Gefangenen-Dilemma-Situation unter denselben Akteuren kann es immer noch zur Defektion kommen, zur dauerhaften Defektion. Auch das ist ein spieltheoretisches Gleichgewicht. Das wird durch Axelrod nicht aus der Welt geschafft. Man kann auch dauernd defektieren. Man kann sagen, also in der Klimaproblematik, dass wir alle jeden Tag defektieren. Weil wir uns alle nicht so verhalten, wie wir uns verhalten müssten in unserem Alltagsleben, um beizutragen, dass die Klimaproblematik verringert wird. Das machen wir in großer Masse auf der ganzen Welt. Also sie kann auch nicht entstehen, die Kooperation. Bei Wendt ist das jetzt die Idee, falls keine reine Orientierung am absoluten Gewinn vorliegt, also falls es dieses Wettbewerbsstreben gibt und um die Macht und dieses Interesse am relativen Gewinn, ich will nicht dazu gewinnen, ich will mehr gewinnen als der andere, diese Situation, sagt er, dann entsteht eben keine Kooperation. Ich habe gesagt, die muss sowieso nicht entstehen, sie kann entstehen aus einer solchen Dilemmasituation. weiter, also er macht dann auch wieder Annahmen über den Menschen eben. Dann sagt er, die Akteure sind zur Selbstreflexion im Prinzip fähig, ja, sie können sich ändern, ja, und das Spiel ändern. Also das ist einfach dann wiederum die optimistische Annahme darüber, wie die Akteure sich verhalten. Und sie können sich ja jetzt überlegen und entscheiden, wo sehen sie die Wahrheit? Ja, sehen sie das eher bei den rationalistischen Theorien der Realisten? Das ist ja der große Gegner. Oder sehen sie das eher bei diesen konstruktivistischen Theorien? Und ich denke, für beides kann man immer gute Argumente anführen, gute Gründe finden, also für beide Typen von Argumenten, wenn sie in die Empirie schauen. Also die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen. Er sagt dann weiter, wir haben auch Anlässe zur kritischen Selbstreflexion, aber es gibt eben auch Hindernisse, ja, wenn die Selbständerung sehr schwierig ist, wenn die erwarteten Gewinne nicht größer sind, dann machen wir es nicht. Also da fällt er jetzt wieder in so eine rationalistische Überlegung rein, ja, wenn er eine Kosten-Nutzen-Abschätzung hier macht. Also schwankt schon auch selbst manchmal bei seinen Annahmen. Und dann sieht er eben eine Möglichkeit, die Möglichkeit der Veränderung in so verschiedenen Stadien. Ja. Also da ändert sich was, da bricht irgendwas zusammen, also man glaubt nicht mehr, man ist so, wie man ist, sondern und man stellt alles in Frage, Denaturalisation, es könnte auch anders sein, neue Praktiken werden eingeführt, also da ist eben auch so eine Art von Veränderungskaskade, die er beschreibt. Ich denke, das war's jetzt. Mit dem Wendt, lesen Sie ihn. Ich weiß, das ist kein Krimi und so ist es mit der wissenschaftlichen Literatur ganz generell, aber Sie sind ja auch nicht an der Universität, um sich nur zu unterhalten, sondern Sie sind da, um das Wissen zu erwerben, um sich gedanklich auseinanderzusetzen, um zu arbeiten, ja. Und die Krimis, die schauen Sie dann in der wenigen verbliebenen Restzeit, schauen Sie die dann an.